Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wie können wir uns in Energiefragen unabhängig von Russland machen? Das ist die Frage, die sich in der derzeitigen Kriegs- und Krisensituation die westlichen Länder stellen. Der Druck ist riesig. Man braucht Rohstoffe, also Gas, Öl, zur Not auch Kohle, aber bitte nicht aus Russland. Man kann jetzt gar nicht so schnell denken, wie sich nun die Dinge ändern. Feinde von gestern werden plötzlich zu Freunden. Und so fanden vor gut einer Woche Gespräche zwischen einer US-Delegation und dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro statt. Der war gerade noch persona non grata und stand ganz oben auf der Liste der Sanktionierten. Über das Treffen sprach er dann so, als sei da nie irgendwas gewesen.
Wir hatten ein respektvolles, herzliches und sehr diplomatisches Treffen mit der Delegation der Vereinigten Staaten. Die Flaggen Venezuelas und der Vereinigten Staaten sahen wunderschön aus, so nebeneinander, vereint, wie es sich gehört. Wir haben uns fast 2 Stunden lang unterhalten.
Die USA brauchen Öl, Deutschland braucht Gas und da fallen so manche Tabus. Wir sprechen heute in der Weltzeit über den Deal zwischen den USA und Venezuela und auch über deutsche Geschäfte in Lateinamerika. Es geht um den begehrten grünen Wasserstoff und der kommt aus Chile. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Nicolás Maduro, Venezuelas Präsident, ist aus Sicht der USA gar kein rechtmäßiger Staatschef. Seine Wahl 2019 wurde nicht anerkannt. Die diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen. Ein Ölembargo wurde verhängt, das ganze Programm. Deshalb war dann die Verwunderung doch ziemlich groß, als es vor gut einer Woche Gespräche in Caracas gab, Thema venezolanische Öllieferungen an die USA. Mein Kollege Burkhard Birke ist im Studio. Er hat die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela in den letzten Jahren intensiv verfolgt. Burkhard, warst du jetzt auch so überrascht wie ich?
Ja, im Grunde ja, denn es ist ja irgendwie für die USA die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil nämlich Nicolás Maduro nicht offiziell als Präsident anerkannt wird. Er verachtet die Menschenrechte, er verachtet die demokratische Opposition im Land, er ist mit Sanktionen belegt, er wird sogar als Drogenhändler von den USA bezeichnet und mit diesem Mann will man jetzt offenbar Ölgeschäfte machen, um das Loch zu schließen, was der Importstopp von russischem Öl in den USA und anderswo auslöst. Aber es liegt natürlich hier auch noch ein anderer Grund vor, nämlich man will hier womöglich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einerseits will man die Ölversorgung sicherstellen, andererseits will man den geostrategischen Einfluss von Russland zurückdrängen. Denn eins ist klar, wenn Maduro an die USA wieder Öl verkauft, müssen zum einen Sanktionen aufgehoben werden von den USA, ja, damit das passiert. Und zum zweiten wird man verlangen, dass keine russischen Militärstützpunkte in Venezuela errichtet werden. Militärberater sind ohnehin schon drin. Das heißt, man will den russischen Einfluss im Hinterhof der USA auch zurückdrängen.
Und da heiligt der Zweck die Mittel.
Offenbar heiligt da der Zweck die Mittel. Die andere Frage ist, kann Venezuela das eigentlich leisten?
Genau, das ist jetzt eben die Frage. Venezuela will jetzt die Ölforderung verdoppeln. Aber können die das eigentlich überhaupt? Man hat ja da nur von Missmanagement und Korruption gehört und dass die eigentlich gar nicht in der Lage sind, das zu stemmen.
Momentan fördert Venezuela pro Tag etwa 668.000 Barrel, also Fassöl. Die Rekordproduktionszahl lag vor einigen Jahren auf dem Höhepunkt mal bei 3,5 Millionen Fass pro Tag. Also die Erdölförderung ist total runtergefahren worden, was mit dem Missmanagement, mit der schlechten Wartung der Ölanlagen, aber auch mit der Ölpreisentwicklung zeitweilig zu tun hatte, weil der Ölpreis war ja mal sehr tief gefallen. Und es ist ein sehr schweres Öl, was in Venezuela produziert wird, was auch nur nicht die höchste Qualität hat und besonders dann in den Raffinerien verarbeitet werden muss. Um jetzt wieder die Förderung auf ein hohes Niveau hochzuschrauben, müssten massive Investitionen getätigt werden. Das heißt, man muss die Anlagen wieder reinbringen. Es ist durchaus binnen einiger Monate denkbar, dass Venezuela vor allen Dingen im Orinoco-Becken seine Ölförderung steigert. Man fördert momentan etwa 400.000 Barrel im Orinoco. Man könnte das auf 1,4 Millionen steigern, aber nur, wenn der Ölpreis langfristig bei $60 und höher bleibt. Denn sonst sind die Investitionen in diesem abgelegenen Teil des Landes nicht rentabel, wegen der Abgelegenheit der Region und wegen der Qualität des sehr, sehr schweren Öls dort.
Aber die USA könnte ja jetzt logistische Hilfe leisten.
Ja, aber die Investoren, und Chevron steht offenbar als großer Multi schon auf der Fußmatte, die großen Investoren wollen natürlich Sicherheiten. Und wenn die USA dann wieder Sanktionen gegen Venezuela einführen oder erneuern würden, wäre das nicht gut. Also muss der erste Schritt sein, dass man Sanktionen aufhebt, damit eben amerikanische Firmen dort wieder investieren können.
Was hat denn jetzt dieser Schulterschluss zwischen Venezuela und USA für Auswirkungen auf die Beziehungen, die Venezuela zu Russland hat?
Naja, es wird dann ein Entweder-Oder sein müssen, denn Präsident Maduro hat ja sich gar nicht unkritisch zu dieser Invasion in der Ukraine geäußert. Im Gegenteil, er hat das ja indirekt gut geheißen, was Putin dort macht.
Eben.
Aber es ist eben nun auch wohl ein geostrategisches Ziel von Präsident Biden in Washington, eben Venezuela vielleicht auch wieder ein bisschen auf diesem Weg in die Familie der Völkergemeinschaft zurückzuholen und aus den Fängen von Russland zu holen, weil momentan sind es auch russische Erdölfirmen, Rosneft und andere, die aktiv sind in Venezuela und die den Venezolanern helfen, das Öl zu fördern, ne? Weil sie jahrzehntelang praktisch die Wartung der Ölanlagen vernachlässigt hatten und Hugo Chavez, der verstorbene Präsident, hatte ja, als es mal einen Streik der Ölarbeiter gab, hat er auf einen Schlag 23.000 Ölarbeiter und Fachleute entlassen und dann durch Freunde und unfähige Leute ersetzt. All das hat natürlich dazu geführt, dass, wie vorhin erwähnt, die Produktion von 3,5 Millionen Barrel pro Tag auf jetzt nur noch knapp 700.000 runtergefahren wurde.
Und dabei muss man sagen, dass Venezuela die größten Ölreserven der Welt hat. Das ist ja das Unglaubliche. Danke, Burkhard Birke, für diesen kurzen Einblick in die Geschichte USA-Venezuela, die uns gerade beschäftigt. Dankeschön. Iran ist dann der nächste Kandidat, der eigentlich auf der internationalen Sanktionsliste steht, aber eben auch reichlich Ölreserven hat. Und auch die meisten Länder, die zusätzlich Flüssiggas liefern könnten, sind keineswegs lupenreine Demokratien. Da dürften also noch ganz andere Tabus fallen. Aber Flüssiggas soll auch nur vorübergehend Erleichterung verschaffen. Grüner Wasserstoff, das ist die Alternative. Damit sollen perspektivisch unsere Autos fahren und vieles mehr. Aber auch der Wasserstoff muss importiert werden. In Chile gibt es bereits ein Pilotprojekt mit Deutschland. Und wie das läuft, das hat sich Sophia Bottenberg angesehen.
Türkisblaue Gletscherseen, majestätische Felsen und menschenleere Steppe. Patagonien lockt nicht nur Naturliebhaber an, sondern seit einiger Zeit auch die Mineralöl- und Autoindustrie. Der Grund dafür: Es ist einer der windigsten Orte der Welt. Und mit der Windenergie soll in Zukunft sogenannter grüner Wasserstoff und seine Folgeprodukte hergestellt werden. Der grüne Wasserstoff soll perspektivisch Benzin und Diesel ersetzen. Die deutschen Unternehmen Porsche und Siemens Energy bauen in Patagonien die erste kommerzielle Anlage für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels. Etwa 30 Kilometer nördlich von Punta Arenas haben die Bauarbeiten der Pilotanlage begonnen. Die Zementbasis für das erste Windrad wurde bereits gegossen. Beteiligt an dem Projekt sind außerdem Unternehmen aus den USA, Italien sowie zwei chilenische Mineralöl- und Gasunternehmen. Projektentwickler und Eigentümer ist das chilenische Unternehmen HIF, Highly Innovative Fuels. Generaldirektor Rodrigo Del Mastro ist stolz auf das Projekt.
Die Windenergie wird bei der Elektrolyse des Wassers genutzt, bei der Wasserstoff entsteht. Dieser wird mit CO2 angereichert, das wir aus der Atmosphäre ziehen und dann in Methanol und schließlich in Benzin umwandeln. Wir werden einen Kraftstoff produzieren, der in konventionellen Autos verbraucht werden kann. So muss die Technik des Autos nicht zu einem Elektroauto umgewandelt werden.
Abnehmer der E-Fuels ist der Autokonzern Porsche. Da die Produktion momentan noch sehr teuer ist, müssten die strombasierten Kraftstoffe zunächst in Länder exportiert werden, wo Verbraucher bereit sind, sie zu bezahlen oder staatliche Subventionen erhalten. Erst wenn durch Massenproduktion die Kosten sinken, was in der Betriebswirtschaftslehre Skaleneffekt genannt wird, könnte man die Kraftstoffe auch in Chile verkaufen, so Del Mastro. Porsche investiert 20 Millionen Euro in das Projekt Haruoni in Patagonien. Die sogenannten klimaneutralen Kraftstoffe sollen im Motorsport und in Seriensportwagen eingesetzt werden. Porsche und Siemens Energy haben außerdem einen Förderbescheid von 8,23 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium für das Projekt erhalten. Der Löwenanteil der Gesamtinvestition von insgesamt 38 Millionen US-Dollar kommt also aus Deutschland. Das Projekt entstand lange vor dem Krieg in der Ukraine, der die Frage der Energieversorgung ganz oben auf die politische Agenda gesetzt hat. Die vergangene Bundesregierung hat insgesamt 9 Milliarden Euro für den Ausbau und die Entwicklung von Wasserstoff freigegeben. 2 Milliarden davon für internationale Projekte. Deutschland und Chile haben 2019 eine Energiepartnerschaft abgeschlossen. Sollte Russland als Energielieferant längerfristig ausfallen, bekämen solche bestehenden Partnerschaften in Übersee eine ganz neue Bedeutung für Deutschland. Aber auch Chile hat Ambitionen. Das Projekt Haruoni ist nur eines von 60 Projekten für die Produktion von grünem Wasserstoff und seinen Derivaten, die aktuell umgesetzt werden. Das schmale Land an der Pazifikküste Südamerikas will Exportweltmeister von grünem Wasserstoff werden, und zwar bereits 2030, also in 8 Jahren. Im November 2020 gab der damalige Energieminister Juan Carlos Jobet die nationale Wasserstoffstrategie bekannt. In einem YouTube-Video macht er Werbung bei internationalen Investoren.
Chile is the cheapest place on earth.
Chile ist der günstigste Ort der Erde, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Unsere erneuerbaren Stromkosten sind so günstig, dass wir bis 2030 grünen Wasserstoff für 1,30 Dollar pro Kilo in Patagonien mit Windenergie und für 1,40 Dollar pro Kilo im Norden mit Sonnenenergie produzieren können. Unsere Produktionskosten können so niedrig sein, dass der relative Nachteil durch die Entfernung von den potenziellen Abnehmern mehr als kompensiert wird. Von Patagonien aus können wir über den Atlantik nach Europa exportieren und vom Norden aus über den Pazifik nach Asien. Chile ist der ideale Ort, um grünen Wasserstoff und seine Derivate zu produzieren und zu exportieren.
Da der Transport von Wasserstoff in Gasform sehr aufwendig und die Wege sehr lang sind, sollen zunächst Derivate wie Methanol, synthetisches Benzin und Ammoniak exportiert werden, für die es bereits die nötigen Schiffe und Tanks gibt. Der sagenhaft niedrige Preis von 1,30 Dollar, der bis 2030 anvisiert ist, soll dazu führen, dass perspektivisch 10% des Bruttoinlandsprodukts durch Wasserstoffexport erzielt werden. Momentan liegt der Preis zwischen 10 und 15 US-Dollar pro Kilo. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die das chilenische Energieministerium berät, kalkuliert, die Wasserstoffwirtschaft in Chile könnte bis 2050 mindestens 94.000 Arbeitsplätze schaffen. Der GIZ zufolge hat Chile das Potenzial, die Hälfte des Bedarfs an grünem Wasserstoff von einem Industrieland wie Deutschland zu decken. Niederlassen soll sich diese neue Industrie hauptsächlich in Patagonien wegen der starken Windkraft und in der Atacama-Wüste wegen der hohen Sonneneinstrahlung. Jorge Flies, der Regionalgouverneur der Magallanes-Region in Patagonien, wo das Projekt von Porsche und Siemens Energy gebaut wird, hofft, dass der grüne Wasserstoff mehr wirtschaftliche Entwicklung in die Region bringt.
Die Magallanes-Region hat 5 traditionelle Wirtschaftszweige: Tourismus, Einzelhandel, Fischerei, Kohlenwasserstoffe und Schafzucht. Die weltweite Entscheidung, Kohlenwasserstoffe durch grünen Wasserstoff zu ersetzen, bringt für die Magallanes-Region einen Wendepunkt. In den nächsten Jahren wird ein riesiger Wandel in der Region stattfinden: ein produktiver Tsunami, der Einfluss auf die öffentliche und private Wirtschaft nehmen wird und auf die Gesellschaft.
Aber nicht alle in Chile haben sich von dem Wasserstofffieber anstecken lassen. Lucio Cuenca, der Direktor der lateinamerikanischen Beobachtungsstelle für Umweltkonflikte OLCA, hält es für problematisch, dass Länder im globalen Süden die Rohstoffe für die Energiewende des globalen Norden liefern sollen, die die größte Verantwortung für den Klimawandel tragen.
Lo que más nos preocupa a nosotros es que se vuelve a repetir la historia, ¿no?
Was uns am meisten besorgt, ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist eine Energiewende, die im Norden entworfen wurde, ohne alle ihre Auswirkungen zu berücksichtigen, die wieder wir Länder im Süden bezahlen. Die Industrieländer und die Konzerne wollen eine Lösung für die Klimakrise präsentieren, ohne das Konsumverhalten und die Produktionsweise dieser Länder zu verändern. Wir dürfen die Lösung für die Klimakrise nicht der Macht der Konzerne überlassen, weil die Unternehmen immer nach Profit streben.
Cuenca kritisiert, dass die vermeintlich positive CO2-Bilanz der E-Fuels, die Porsche und Siemens Energy mit grünem Wasserstoff in Patagonien produzieren wollen, nicht alle Umweltauswirkungen mit einberechnet. Wie zum Beispiel den Wasser- und Stromverbrauch, die Bodenerosion, die Abfallprodukte, den Bau von Infrastruktur und den Transport.
Lo de la carbono-neutralidad en este proyecto.
Die Klimaneutralität dieses Projekts ist ganz klar ein Slogan, ein rhetorisches Mittel der Konzernmacht in der Klimapolitik, um etwas als grün zu verkleiden, das eigentlich nicht grün ist.
Chile erlebt bereits jetzt die Folgen des Klimawandels heftig. Es ist eines von 30 Ländern weltweit, die am stärksten unter Wasserstress leiden. Das bedeutet, dass mehr Wasser verbraucht wird, als auf natürlichem Weg nachkommt. Über 70% der Landesüberfläche leidet unter Dürre. Norden und Zentrum des Landes gleichen einer Wüste. Um nicht noch stärker die knappen Wasserbestände in Patagonien zu belasten, soll das Projekt Haruoni mit Wasser aus einer Meerwasserentsalzungsanlage versorgt werden. Leticia Cado vom indigenen Volk der Kawescat hält das für problematisch, weil diese Anlagen nicht nur Wasser, sondern auch Abfälle produzieren. Konzentrierte Salzlake. Die Entsalzungsanlagen, die es bereits im Norden Chiles gibt, schütten die Abfälle zurück ins Meer.
Eso es como lo más preocupante.
Unsere Gemeinden leben in enger Verbindung mit dem Meer und leiden jetzt schon unter den Problemen, die die Lachszuchtfarmen verursachen. Wenn der Salzgehalt des Meerwassers verändert wird, beeinträchtigt das die Spezies, die im Wasser leben. Die Algen zum Beispiel sind wichtige Luftfilter und leisten einen Beitrag zur Verringerung von CO2. Also werden wir wirklich dazu beitragen, die Emissionen zu verringern? Oder werden wir die Algen zerstören, die die Luft filtern?
Están todo el tiempo filtrando.
Rodrigo del Mastro vom Unternehmen HIF beteuert, dass er nach technischen Lösungen sucht, um die Salzabfälle zu verarbeiten, zum Beispiel zu Streusalz, um sie nicht zurück ins Meer zu schütten. Das Unternehmen hat außerdem ein Abkommen mit der Universidad de Magallanes abgeschlossen, um Fachkräfte in Wasserstofftechnologie auszubilden. Die indigene Leticia Caro glaubt aber nicht daran, dass die Wasserstoffwirtschaft wirklich allen zugutekommt.
Sie versprechen uns immer Arbeit und einen Haufen Dinge. Aber letztendlich ist das keine Arbeit für die große Masse, sondern für Spezialisten, die eine bestimmte akademische Ausbildung haben müssen. Ich glaube, wir müssen uns fragen, was für eine Art von Entwicklung wir für unsere Region und für unser Land wollen. Der grüne Wasserstoff bleibt ja noch nicht einmal hier.
Maria Luisa Ojeda forscht am Zentrum für Energiestudien der Universidad de Magallanes und beschäftigt sich mit den Umweltauswirkungen, die die Wasserstoffwirtschaft in der Region verursachen könnte. Dem Sterben von Vögeln durch Windräder und dem Verlust von Biodiversität im Ozean. Bisher gibt es noch keine unabhängigen Untersuchungen, nur die Umweltstudien, die die Unternehmen selbst in Auftrag geben. Die Flächen, die die Unternehmen für die Windparks und Wasserstoffproduktionsanlagen pachten, gehören Schafzüchtern, wie fast alle Ländereien in der Magallanes-Region, die vom Großgrundbesitz geprägt ist. Sie sind es auch, die über die Verpachtung Geld einnehmen und schlussendlich profitieren. Aufgrund der chilenischen Gesetzgebung ist es extrem schwierig, eine regionale Planung der Wasserstoffwirtschaft durchzuführen und dabei ökologische und soziale Kriterien mit einzubeziehen, meint Luisa Ojeda. Bisher liegt die Auswahl der Flächen und die Projektentwicklung allein in der Verantwortung der Unternehmen.
Wir müssen an die soziale Verantwortung der Unternehmen appellieren. Es gibt immer noch Regionen auf dem Land, die keine Stromversorgung rund um die Uhr haben. All die Energie, die hier produziert werden wird, sollte auch den lokalen Gemeinden in der Umgebung der Projekte zugutekommen.
Auf die Frage, ob es staatliche Auflagen für die Unternehmen gibt, die grünen Wasserstoff produzieren, zum Beispiel einen Beitrag zur lokalen Stromversorgung zu leisten oder die Gemeinden finanziell zu beteiligen, antwortet Regionalgouverneur Jorge Flies.
Der Staat hat in unserer Verfassung und in unserer Gesetzgebung eine subsidiäre Rolle. Er kann die Unternehmen zu nichts verpflichten. Es gibt lediglich die Verpflichtungen, die sich die Unternehmen selbst auferlegen. Die neue Verfassung wird wahrscheinlich höhere Ansprüche an die soziale Verantwortung der Unternehmen stellen, damit sie nicht nur nach eigenem Ermessen handeln.
Die neue Verfassung, an der in Chile gerade mit Hochdruck gearbeitet wird, soll auch die Energieversorgung, die derzeit vollständig privatisiert ist, neu definieren. Der Ausbau von erneuerbaren Energien in Chile ist in den vergangenen Jahren zwar rasant angestiegen. In der Atacama-Wüste ging das erste thermische Solarkraftwerk Südamerikas ans Netz. Aber der größte Teil des erneuerbaren Stroms wird von den Bergbaukonzernen verwendet. Sie sind es auch, die ihre LKWs langfristig mit grünem Wasserstoff betanken wollen, um zum Beispiel nachhaltiges Kupfer zu exportieren. Die breite Bevölkerung hat hingegen kaum Zugang zu erneuerbaren Energien. Fast ein Drittel der Haushalte heizt und kocht mit Holz, wie ein Bericht des Netzwerks für Energiearmut zeigt. In Santiago sieht man immer mehr Lieferdienstkuriere mit motorisierten Fahrrädern, aber keine E-Bikes. Die Magallanes-Region wird trotz ihres enormen Windpotenzials fast ausschließlich mit fossilem Gas versorgt. Lucio Cuenca von der lateinamerikanischen Beobachtungsstelle für Umweltkonflikte OLCA ist der Meinung, dass für eine Energiewende in Chile auch das auf Rohstoffexport basierende Wirtschaftsmodell infrage gestellt werden muss. Denn Bergbau werde auch durch erneuerbaren Strom und grünen Wasserstoff nicht nachhaltig.
Wir verkaufen Energie an andere Länder, anstatt die Energiewende umzusetzen, die Chile braucht. Ich sage nicht, dass wir keinen grünen Wasserstoff nutzen sollen. Er kann sicher eine Lösung für bestimmte Bedürfnisse sein und die Kohlenwasserstoffe ersetzen. Aber in den Händen der Konzernmacht wird die Klimakrise in ein neues Geschäft verwandelt, in dem nicht die Verminderung des Energieverbrauchs im Zentrum steht. Es ist eine falsche Lösung.
Zur Klimakrise kommt in Europa inzwischen auch die Versorgungskrise. Bei steigenden Benzin- und Gaspreisen wirkt der grüne Wasserstoff wie eine paradiesische Alternative. Dabei gerät leicht außer Blick, woher er kommt und unter welchen Bedingungen er entsteht.
Sophia Boddenberg über die Wasserstoffproduktion in Chile. Die Terminals, die zur Anlieferung von Flüssiggas gebaut wurden und werden, die sollen perspektivisch für Wasserstoff genutzt werden. Aber da gibt es offenbar noch ein paar andere als nur logistische Fragen zu klären. Das war die Weltzeit von heute zur Energiekrise. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es dann in den Iran. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.